Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen heute wieder über die aktuellsten Themen aus der Handballszene sprechen. Es gibt einiges zu bereden, ein Topspiel, eine mal wieder stattfindende Wahl zum Welthandballer des Jahres und noch vieles weiteres mehr. Dazu machen wir das natürlich wieder heute zu unserem gewohnten Aufnahmetermin Montagabend. Und ich habe wieder den geschätzten Kollegen Robin Buhl an meiner Seite. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Da war einiges an Spannung drin in diesem Spieltag. Die ein oder andere Überraschung, würde ich mal behaupten. Topspiel, das definitiv gehalten hat, was es versprochen hat, beziehungsweise was wir uns erhofft und erwartet haben. Und die ja eine oder andere Serie, die gerissen ist. Cooler Spieltag, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich. Das kann man, glaube ich, ganz gut so beschreiben, was wieder abgegangen ist. Es ist weiterhin brutal spannend. Der Abstand zwischen Platz 8 und Platz 17 beträgt weiterhin magere 8 Pünktchen. Spricht dafür, wie knapp die Liga ist. Und man hat es einfach auch in den Spielen, finde ich, auch wieder gesehen. Und du hast es Topspiel angesprochen. Robin, lass uns damit auch anfangen. SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin. Ich bin ehrlich, auch aufgrund des Ergebnisses vom Dienstag, wo ja die Berliner noch einen Vorsprung verspielt haben in heimischer Halle gegen Sport Lissabon, habe ich gedacht, okay, die Flensburger mit dem Rückenwind derzeit, hey, die können das vielleicht gewinnen. Am Ende ist es 31-31 und auch wenn es vielleicht insgesamt gesehen gerecht unentschieden war, ich denke, Flensburg hätte diese Partie durchaus gewinnen können, vielleicht sogar müssen, Robin.
Ja, wenn wir auf die zweite Halbzeit blicken und uns die Schlussphase, sage ich mal, angucken, der Flensburger und den Verlauf der Partie, stimme ich dir zu. Da müssen die Flensburger meiner Meinung nach die zwei Punkte mitnehmen und dürfen sich dieses Unentschieden gar nicht mehr einschränken lassen. Erstmal ist es ja wirklich in letzter Sekunde gefallen. Es ist, ich finde, großartig herausgespielt worden, der Punkt hinten raus noch von Füchsen Berlin. Wie ruhig abgeklärt und ja, cool, sie diesen letzten Angriff gespielt haben, finde ich schon krass. Also dieses Lichtlein zieht den Wechsel an, Gitzel spielt noch einen weiter, lasse anders und bricht dann durch die Lücke durch, die Sperre, die ihm vom Kreisläufer gestellt wird und schweißt das Ding da zum 31-31 rein. Das war schon abgezockt gespielt, aber die zweite Halbzeit gehörte meiner Meinung nach schon eher den Flensburgern. Wer hat dann dafür gesorgt, sage ich mal, dass die Flensburger noch nicht die zwei Punkte mitnehmen können, würde ich sagen, fast Lasse Ludwig, der in der zweiten Halbzeit, besonders in Erinnerung habe ich hier irgendwie einen Tempo-Gegenstoß von Jörn Hansen und in unmittelbar ein oder zwei Angriffe später ein komplett freies Kreisanspiel auf Lukas Jürgensen, der den Dreher versucht, den Lasse Ludwig auch rausnimmt. Also da war er in zwei, drei komplett freien Situationen einfach da und hat so diese ja, Euphorie auch einfach ein bisschen gebremst, sage ich mal, und das so ein bisschen aus dem Spiel genommen, beziehungsweise die Flensburger aus dem Rollen kommen lassen, sage ich mal, in das sie fast reingekommen wären vor eigener Halle. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf die erste Halbzeit blicken, muss man auch wieder sagen, sehr habe ich persönlich gerade zu Beginn, die ersten 15, 20 Minuten, den Vorteil bei den Füchsen gesehen, weil die Füchse da besser ins Spiel gekommen sind, meiner Meinung nach. Und auch wieder nur Glück hatten, beziehungsweise die Flensburger auch nur Glück hatten, oder nicht Glück, sondern auch nur dank Kevin Möller, der da zwei, drei Freie rausgenommen hat, nicht mit 4-5 in Rückstand geraten sind. Also würde ich am Ende und am Schluss sagen, gerechtes Ergebnis.
Ja, also da stimme ich dir in vielen Punkten zu. Es waren noch zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit bin ich auch beide, da waren für mich die Füchse besser. Und da darf es eigentlich nicht 17-17 zur Halbzeit stehen, ist so mein Eindruck. Also da hatten die 20 Minuten die Partie eigentlich voll im Griff, aber haben halt einfach ihre Chancen nicht genutzt vorne. Du hast gut beschrieben, glaube ich, erinnere mich an drei Szenen, drei Tempo-Gegenstöße, wo jeweils dann Kevin Müller da ist, hat nicht viel mehr Bälle gehalten, waren insgesamt nur vier, aber es waren doch schon sehr prägnant, dass man da zumindest immer irgendwie noch in Schlagdistanz war. Man ist, glaube ich, nie weiter weg gewesen als drei oder vier. Also das war immer noch möglich und dann ist man so nach und nach reingekommen, vor allen Dingen, weil man halt auch diese vielen Fehler, die man offensiv hatte, wo man sich wirklich sehr, sehr schwer getan hat in den ersten 20 Minuten, viele Bälle einem weggeworfen hat, schlechte Wurfauswahl genommen hat, hat man das schon auch gemerkt, dass da überhaupt nichts reinkam im Flow und dann ging es einfach besser und dann hatte man halt, wie gesagt, diese Möglichkeit dann auch einfach da ja vielleicht mehr draus zu machen, auch gerade weil halt Miljo Saljev halt nicht so überragend gewesen ist, wie wir ihn sonst so kennen, fand ich jetzt so seit der EM, finde ich ihn nicht so auf diesem brutalen Level wie davor, muss ich ganz ehrlich zugeben, vielleicht ist ihm auch so ein bisschen die Belastung noch jetzt gerade so ein bisschen anzumerken. Und dann musst du aber in der zweiten Halbzeit aus Flensburg sich eigentlich das Partie entscheiden. Du hast eine Minute vor Schluss den Ball in der Hand und dann kriegen sie aber halt keinen klaren Wurf hin über die Szene mit Püttlik, wo eine vermeintliche Berührung des Fußes da gewesen ist oder nicht. Das kann man in TV-Bildern, glaube ich, nicht so ganz genau erkennen. Ich hätte es auch nicht gepfiffen, weil ich mir nicht sicher gewesen wäre als Schiedsrichter. Also von daher gar keine Vorwürfe an sie. Alles richtig entschieden und dann darfst du halt dieses Tor nicht kassieren, das 31-31. Also das müssen wir ganz ehrlich sagen, das war fast mit Ansage, dass Andersson sich den Ball nimmt. Da muss Hansen rüberrücken und muss den Auswurf kriegen, weil dann ist vielleicht so die Zeit abgelaufen, wenn der Wurf kommt. Also das war nicht clever genug verteilt und ist das unentschieden. Im Endeffekt auch, stimme ich dir zu, schon gerecht. Aber ich denke, Flensburg kann sich auch rund der letzten 5 Minuten schon noch die eigene Nase packen, denn ein Sieg war auf jeden Fall möglich.
Ja, absolut. Definitiv, was ich interessant fand, um nochmal darauf einzugehen, dass ausgerechnet Lasse Andersson das Tor wirft. Und weil es zu dem Zeitpunkt, also Lasse Andersson hat losgelegt wie die Feuerwehr in diesem Spiel und hat seine erste, der hat insgesamt 5 Tore gemacht in dem Spiel, bei 11 Versuchen. Er hatte eine Quote gegen Kevin Möller, 4 von 4, in den ersten, lass mich lügen, 10 oder 11 Minuten. Bis zum letzten Wurf, den er reinhaut, zum 31-31, hat er eine Quote gegen Benjamin Moritz von 6, von 0 von 6. Benjamin Moritz hat ihm 6 Würfe abgenommen. Bis zu diesem letzten Wurf, das ist der einzige Wurf, den er Moritz eingeschränkt hat, den Moritz von Andersson nicht halten könnte. Ansonsten hat Moritz Andersson jeden, und da waren 2, 3 richtig freie Dinger, Durchbrüche auch mit dabei, sage ich mal, abgenommen. Auf der anderen Seite gab es aber eine ähnliche Privatfehde, denn auf der anderen Seite stand Lasse Möller, der die ersten 2 Würfe auch gnadenlos reingezimmert hat und dann auch nichts mehr getroffen hat. Also es war auch irgendwie, sag ich mal, ja, ein Spiel der vergebenen Chancen. Also es war schon, Torhüterleistungen waren jetzt nicht herausragend, aber es wurde auch viel liegen gelassen, sage ich mal. Und warum haben wir gesehen, beziehungsweise auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Füchse besser in die Partie gekommen sind? Die ersten 10 Angriffe der Flensburger waren eigentlich total wild. Ne? Jimmy Fritzson geht nach 8 Minuten von der Platte mit einem Fehlwurf und 3 technischen Fehlern. Das habe ich so auch noch nicht von ihm gesehen. Aber er ist natürlich in der zweiten Halbzeit dann auf einmal derjenige, der das Spiel auch wieder zum Kippen bringt, das an sich reißt und die erste Führung, sage ich mal, die erste etwas deutlich klarere Führung, also eine deutliche Führung gab es irgendwie zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel. Aber er hat so in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, auch dann für den Kipppunkt gesorgt. Also es war hochklassig, es war schnell, vielleicht ja etwas fehlerbehafteter, als wir es hätten erwarten dürfen, sage ich mal, was die technischen Fehler angeht. Am Ende waren es dann doch schon so auf beiden Seiten 6, 7 technische Fehler, was jetzt immer noch nicht hoch ist natürlich, ne? Aber natürlich vielleicht auch, sage ich mal, der Brisanz der Geschwindigkeit geschuldet. Aber es war ein Spiel durchgehend offen und ja, wirklich hochklassig. Und die Flensburger, ja, für die tut es mir fast ein bisschen leid, weil wir hätten echt damit da oben nochmal noch ein kleines bisschen ranrücken können, habe ich das Gefühl. Und das Ganze nochmal spannender machen. Meiner Meinung nach, wenn jetzt die Füchse da auch bei -6 stehen würden, Magdeburg, ja, kann nachziehen. Kommt noch und ja, Flensburg hätte sich damit meiner Meinung nach schon noch mal so ein bisschen anpirschen können, weil dann wären es nur 2 Niederlagen von Flensburg bzw. Magdeburg gewesen, von den Füchsen und Magdeburg gewesen, die Flensburg wieder ins Rennen gebracht haben. Aber ich wiederhole meine Aussage von letzter Woche: Wenn Flensburg so weitermacht, dann sind sie nächstes Jahr ganz oben mit dabei.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, die Ansätze sind auf jeden Fall da. Und vor allem, was du halt auch sagen musst, im nächsten Jahr haben sie wahrscheinlich auch wieder einen vernünftigen Rückkommenrechten. Denn das muss man wirklich sagen, Taito Ehrenhausson auch in der Partie wieder. Also der hatte wirklich 1, 2 gute Aktionen, aber du merkst bei dem sofort, wenn der irgendwie so 2, 3 Aktionen hat, die überhaupt nicht funktionieren, geht bei dem sofort der Kopf runter. Und das ist dann einfach brutal schwer. Dann kannst du eigentlich fast kaum mit dem Halbrechten spielen vernünftig. Und das ist auch für Johan Hans natürlich auch keine einfache Aufgabe. Der hat auch manchmal so ein bisschen verhungert. Auch da muss ich auch sagen, hat auch einige mal wieder so Dinge, wo man echt denkt, okay, warum lässt du den eigentlich liegen? Oder einfach Situationen, wo er dann vielleicht auch so einen kleinen Blackout hat. Das habe ich sowohl da auch gesehen, als auch schon manchmal in der Nationalmannschaft, wo ich mir echt dann so frage, hey, da musst du schon noch diesen nächsten Schritt machen, so ein bisschen, um da wirklich in der absoluten Weltklasse mit dabei zu sein. Aber ja, also, ich meine, die Mannschaft hat gute Anlagen, haben tolle Torhüter, junge Mannschaft, tolle Spieler mit dabei. Die wird ja nicht schlechter. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen, ja, schauen wir mal, was da in dem nächsten Jahr rauskommt. Aber wie gesagt, das wäre natürlich nochmal jetzt mit 6 Punkten auf 1. Ich glaube, Buric hat es gesagt im Interview bei Dein, das wird doch sehr schwierig jetzt bei noch 12 Partien. Das ist nichts unmöglich, aber ich denke jetzt mit minus 11 wird es schon schwierig, da oben reinzukommen. Also wenn du gewonnen hättest, dann wärst du bei minus 10 gewesen, wären es 4 Punkte. Ich gesagt, okay, gut, dann bist du nochmal drinne. Jetzt musst du schon wirklich, wirklich auf viel, viel Dusel laufen und darfst halt einfach nichts mehr erlauben. Und das weiß nicht, ob die Flensburger das schaffen, wirklich dann wirklich ohne Fehler, ohne Verlustpunkt fallen durchzukommen und die anderen dann so viele Punkte liegen zu lassen. Bis dahin haben sie auch nicht so viele Punkte liegen gelassen. Also das wird doch schon, glaube ich, schon noch eine Herausforderung werden, um da wirklich dann nochmal oben ranzuklopfen, beziehungsweise Champions League Plätze zu kommen, denn das wäre dann in der 2. Platz und das sehe ich aktuell noch nicht, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, da bin ich bei dir.
Das Einzige, wenn die European League, dann hätten sie, vergiss, habe ich nichts gesagt. Das ist ja, glaube ich, das ist ja beim Fußball so, nicht im Handball. Genau. Genau, nee, ansonsten, wenn du nichts mehr zu dem Topspiel zu sagen hast, Robin, obwohl, über eine Sache müssen wir, glaube ich, schon noch reden. Ich glaube, das sollten wir jetzt, wenn wir sowieso gerade im Topspiel sind, müssen wir über die Proteste reden, die es im Rahmen des Spiels gegeben hat von den beiden Fangruppen mit den Zitaten, Handball muss bezahlbar bleiben. Es gab ja schon in den Tagen davor Zitate von den Fanclubs, wo sie deutlich gemacht haben, dass ihnen die Preise zu teuer sind für das Final Four, dem Pokal-Final Four, die es dort gibt. Robin, kannst du die Fans verstehen, dass sie sich da beschweren, noch gerade in einer Zeit, wo Inflation, alles teurer wird und so weiter, die Entscheidungskosten?
Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ich fand die Preise bei der Europameisterschaft, muss ich sagen, schon sehr saftig. Da mit einigen bekannten Freunden, die auch da waren, gesprochen und so gehört, also was da teilweise für Kartenpreise gezahlt wurden, das fand ich schon sehr, sehr happig, sage ich mal. Und zum Final Four, es ist halt einfach schade. Ne? Du musst halt einfach bedenken, Reisen an, die sind heiß, die wollen dorthin, die wollen das ganze Wochenende dort verbringen. Das ist ja nicht mit der Karte getan. Und wenn die dann schon ordentlich reinhaut, ja, dann nimmt dir das einfach auch so ein bisschen die Freude, wenn du dafür gefühlt irgendwie so die Entscheidung treffen musst, fahre ich ein Wochenende irgendwie gefühlt in einen kleinen Urlaub oder mache ich das so. Ja, da bleibt dann auch irgendwie nicht mehr viel übrig für Essen, Trinken, Sightseeing nebenher, sage ich mal. Wenn alles dort für drauf geht und dann ist der Protest wichtig und richtig, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich absolut bei dir. Zumal es auch, glaube ich, an einem Wochenende ist, wo noch Messe ist. Das heißt, die Hotelpreise sind nochmal ein bisschen teurer. Klar, natürlich bei den Hallenverfügbarkeiten ein bisschen daran natürlich gebunden, was natürlich in anderen Events sind in der Lanxess Arena. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Aber auch da kann man vielleicht jetzt schauen zukünftig, dass man da vielleicht einen anderen Termin findet, sodass du halt dann möglichst keine Konkurrenz-Event hast, wo dann entsprechend natürlich auch dann Preise bei Hotellerie und so weiter auch noch in oben gehen. Weil gerade Köln ist ja auch nicht unbedingt günstig. Düsseldorf als nächste Stadt ist auch nicht unbedingt so super günstig. Also da muss man schon eher wahrscheinlich nach Leverkusen dann, weil es da vielleicht auch noch am ehesten günstiger ist. Aber auch das, ja, kann natürlich mit Fußball-Bundesliga alles Mögliche zusammenhängen. Also von daher, das ist dann vielleicht noch etwas, wo man da im Prinzip Austausch bleiben muss, um da das Bestmögliche zu finden. Immerhin gab es keine Tennisbälle. Da bin ich ganz glücklich drüber gewesen. Oder wobei, was ich ganz cool fand, bei den Fußballprotesten waren diese ferngesteuerten Autos. Die fand ich ganz cool. Das hatte echt was. Aber wir sind ja Gott sei Dank noch friedlich. Ich
habe auch meine Handballhalle einführen. Aber nur mit Rauchtopf drauf.
Ja, nur mit Rauchtopf. Damit du erstmal schön so eine halbe Stunde Spielverzögerung hast. Ja, damit war es, glaube ich, jetzt soweit zum Topspiel. Machen jetzt kurze Pause, komme gleich zurück und spielen natürlich über weitere Spiele, über einige brisante Szenen, aber das gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück und schauen natürlich auf weitere Spiele drauf und natürlich auch, wenn das Spiel der Kieler schauen, die ja vielleicht auch so ein bisschen drauf gespielt haben, ja, vielleicht mit einem Ausdruck der Konkurrenz kann man ein bisschen rankommen. Am Ende gewinnen sie die Partie 31-27 gegen den THSV Eisenach und ich komme aus der Partie raus und muss sagen, Robin, also Eisenach hat das echt richtig gut gemacht. Die haben das wirklich den lang schwer getan. alles gegeben, am Ende reicht es nicht zu punkten, aber du hast dich mehr als achtbar geschlagen, fand ich.
Ja, total. Also ich hatte eigentlich gedacht, die Kieler wären wieder so richtig auf Spur und würden jetzt mal so richtig nach halbwegs dominanten Lauf starten. Ich fand die Vorstellung in Kiel ist da auch schon echt stark, muss ich sagen. Da den Punkt mitgenommen, wo auch mehr eigentlich drin gewesen war. In der Liga seit der Europameisterschaft sich gut präsentiert, aber boah, jetzt kam halt Eisenach und Eisenach hat halt mal so richtig gezeigt, dass es einfach genau dieser richtig ätzende, unangenehme Gegner ist, ne? Und die Kieler haben sich dieses zähe Spiel vom Eisenach so aufdrücken lassen und es war, also es war keine einfache Feinkost, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber einen Mann muss ich mal irgendwie hervorheben, über den wir, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu wenig sprechen. Wir sprechen natürlich immer darüber, dass Eisenach schwer zu bespielen ist, aber es geht halt auch einfach daran, dass Manuel Zehnder mich echt, ich weiß nicht, also wen kannst du, in meiner Meinung nach, kannst du den fast schon ins MVP-Rennen schicken, ne?
Also ein MVP für die Saison auf jeden Fall, ja.
Muss für mich nicht immer was gewinnen, aber wenn Eisenach die Klasse hält, dann muss der da zur Debatte, also dann muss der in die Abstimmung mit rein, weil was der da Woche für Woche abreißt, ich glaube, der steht inzwischen bei einer zweistelligen durchschnittlichen Torzahl pro Spieltag. Und das ist halt irre. Der hat schon wieder 10 von 13 gemacht, 100% Quote vom 7-Meter-Strich, 6 von 9 aus dem Feld. Gerade mal ein technischer Fehler. Und das heißt mit, also, ne, das ist irre, was der abreißt, was der spielt. Und die Kieler können sich echt bei Erik Johansson bedanken, dass der einen brutalen Sahnetag erwischt hat. Weil der ist sonst noch, der ist auch immer mal wieder gut für, ich werfe 10-mal aufs Tor, mache aber nur 4 oder 5 davon rein. Diesmal hat er 9 Dinger getroffen. Also da haben sie schon echt Glück gehabt, dass Erik Johansson so gut drauf war, weil sonst wäre das irgendwie halt echt noch in die Hose gegangen, glaube ich. Und ja, ich ziehe meinen Hut vor Manuel Zehnder und vor allgemein, also wie er dieses Spiel beim PSV Eisenach an sich reißt. Und ich drücke denen echt die Daumen, in der die Klasse zu halten, weil das macht Spaß. Die Mannschaft zu sehen, wie die über diesen Kampf und diese Art von Handball zu spielen, einfach wirklich jede Truppe vor Herausforderungen stellt, finde ich großartig.
Absolut, bin ich absolut bei dir. Also es macht wirklich richtig, richtig Bock. Zumal ja, also ich habe ja mal gerechnet gerade, als du gesprochen hast, sind 8,13 Tore jetzt pro Spiel. Also aber auch, wie gesagt, ist ja auch überragend 10 Tore Vorsprung vor dem nächsten, der in dem Fall Matthias Gitzel ist. Der klar die, von der Wurfquote her noch natürlich das deutlich bessere ist, aber eine 71% Wurfquote von einem Halbrechten oder vom Rückraumspieler siehst du halt auch nicht alle Tage und deswegen war auch gerade die Quote halt von Zehner mit 10 von 13 echt gut, weil er hatte auch gerne mal so Spiele, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, 8 von 17 oder sowas trifft. Deswegen war er diesmal wirklich sehr effizient, das wirklich gut gemacht, das Spiel gesteuert, aber da merkt man halt auch dann, so gut natürlich auch ist, manchmal fehlt es halt so ein bisschen an diesem zweiten Guten halt. Wenn ich mal schaue, bei den Kielern hast du halt Johansson mit 9, Eckberg mit 7, Reinkitt mit 5. So der nächste Beste bei Eisenach hat halt 3. Ja, und das ist ja manchmal so ein bisschen, wo dann so ein bisschen diese Unterstützung für ihn fehlt. Wie gesagt, er reibt sich auf und die Defensive, brutal, wie die das 7-6, wo ja Kiel wirklich für mich eine der besten Mannschaften ist, die das spielen, wie sie das verteidigt haben, das ist richtig Spitzenklasse gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen, wie sie den wirklich den Zahn gezogen haben. Ich meine, stand 14-13 zur Halbzeitpause und Kiel musste mit 7-6 spielen. Also du hast sie dazu gezwungen und selbst dann waren sie nicht erfolgreich. Und das muss man wirklich sagen, haben sie sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gelöst. Hut ab.
Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Es fehlt dann eben genau der zweite und dritte. Ne? Der zweite Anzug bei Eisenach. Du siehst es, die können zur Halbzeit das Spiel ausgeglichen gestalten, können es dann auch noch, sage ich mal, bis zur 35. Minute knapp. Ne? Mit 2 liegen sie da nur hinten, aber dann geht's los. So. Und dann zieht Kiel davon und dann werden es 3, 4. Sie kommen dann irgendwie noch mal ran in der 40. glaube ich auf 2, aber dann ist es vorbei, das Thema. Ne? Dann bleibt Kiel konstant irgendwie auf 3 bis 5 Tore weg. Am Ende gewinnen sie es dann mit 31-27 und das liegt wirklich daran, dass eben da hinten raus so ein bisschen die Luft ausgeht. Ne? Weil Manuel Zehnder muss dann diesen Dauerbrenner spielen. Das tut er sehr gut, aber ja, gegen eine Qualität des THW Kiel reicht es dann doch nicht so ganz.
Ja. Da fehlt es dann fehlt ja noch so die letzten Pünktchen, sage ich mal so die letzten Schritte, so ein bisschen, um halt diesen einen berühmt-berüchtigten Bock umzustoßen, wie es ja so schön immer heißt. aber ja, also wie gesagt, 8-8-Bar geschlagen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das sollte Mut machen, jetzt auch für die kommenden Wochen. Ich meine, jetzt am Donnerstag ist keine einfache Aufgabe in Melsung, aber wenn du da so eine ähnlich eklige Leistung zeigst, kannst du ja vielleicht da auch den nächsten großen Gegnern dann vielleicht ein bisschen ärgern. Lass uns, Robin, noch auf das dritte Sonntagsspiel zu sprechen kommen. HSV Hamburg gegen Frischhoff Göpping. Auch eine Partie auf Augenhöhe, lange Zeit sehr, sehr ausgeglichen. Am Ende können sich die Hamburger durchsetzen. Das tut denen, glaube ich, sehr, sehr gut nach einer wirklich schwierigen Phase, die sie ja weiterhin noch haben. Gerade um auch ein bisschen Luft zu verschaffen. Jetzt mal 3 Punkte Abstand auf Eisenach. Das war für die Moral, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch wenn natürlich mit sicher nicht alles Gold war, was glänzt.
Der HSV hat uns ja echt die ganze Saison über schon so Sorgen gemacht, sage ich mal. Da sind natürlich auch von heftigen Verletzungen gebeutelt. Ja. Wirklich, also der Rückraum teilweise, der ist ja nicht mehr existent gefühlt so. Und also zumindest gewesen, ne? Und wir haben die Torhüterleistungen schon angesprochen, die wirklich unterirdisch sind, diese Saison. Jetzt hat sich Jogi Bitter irgendwie auch mal mit über 30% präsentiert. Das war natürlich auch, ja, ein Schlüssel zum Sieg, weil die Hamburger haben diese Saison nicht viele Partien gestaltet, wo die Torhüterleistung wo die Quote über 30% war. Ich glaube, es ist der erste Sieg nach 5 Niederlagen in Folge. Oder 5 punktlosen, wirklich 5 punktlosen ja. Spielen in Folge. Also, es war unglaublich wichtig, dieser Befreiungsschlag da unten im Keller. Und, das Selbstvertrauen ist zurück. Und zumindest bei Kasper Mortensen würde ich behaupten, das ist nie weg gewesen, weil wenn du dir anguckst, wie der den 7 Meter in der letzten Sekunde so, beziehungsweise kurz vor Ende den so komplett trocken, furztrocken da schön mit dem Lupfer drüber legt, schön Heber, ja, da weißt du, eigentlich steigen wir nicht ab, wenn wir solche Leute haben.
Ja. Das war übrigens der erste Sieg für Hamburg seit Mitte November. Also, damals hat man klar gewonnen mit 31-23 gegen HC Erlangen. Das hatte man ja, das Rückspiel hat man ja knapp verloren mit 2 Toren in Erlangen. Aber ansonsten gab es halt seitdem halt nur die beiden Unentschieden gegen Baling und in Lemgo. Ansonsten hat man halt immer irgendwie knapp verloren, beziehungsweise bis auch ordentlich in die Räder gekommen teilweise. Ich erinnere nur an das 28-43 in Magdeburg. Daheim gegen Magdeburg, so ist richtig. Es war brutal, also es war einfach nicht gut. Und in diesem Fall hat es jetzt mal wirklich funktioniert. Jogi Bitter, ich glaube auch, lass mich lügen, 2-3 Minuten vor Schluss mit der wichtigen Parade, wo sie dann auf 2 davonziehen können. Also auch da war dann wirklich dann mal da, hat mal wirklich dann auch die Qualität, die er immer noch hat, dann auch mal gezeigt. Und das hat, glaube ich, dem Team sehr, sehr geholfen. Danny Baines hat ein gutes Spiel gehabt, hat sich wirklich aufgerieben. Auch den Fredrik Andersen mit 5 von 7 ein gutes Spiel gehabt. Also das war dann wirklich, wirklich gut. Man hat es bestmöglich verlosen machen. Und wenn man über die Göppinger sprechen, das war halt wieder so, ja, auch da, es ist in diesem Jahr ist es ist wieder viel Krampf, muss man einfach sagen. Kam überhaupt noch dazu, dass du Saracen in der ersten Halbzeit mit einer roten Karte, die in meinen Augen absolut rechtfertig gewesen ist, zieht im Wurf, ich glaube, Tissier war es oder Bayerns, eins von beiden, am Trikot zurück, das ist vollkommen in Ordnung, das kann man rote Karte geben, muss da cleverer sein. Was dann Cosima dann irgendwie 10 Sekunden vor Schluss macht, keine Ahnung, wie er da den Anwurf verhindern will, das habe ich nicht verstanden, um ganz ehrlich zu sein. Wegen Dummheit, da hat er auch rote Karte in dem Sinn auch verdient. Aber es ist halt wieder so ein Spiel, wo du einfach denkst, so, ja, das ist ein Duell auf Augenhöhe, aber du musst halt noch punkten. So, und das kriegen sie halt einfach in diesen Spielen leider nicht hin. Dann fehlen halt so diese kleinen Nuancen und da tut einem manchmal auch so ein bisschen so ein Sebastian Heimann leid, der sich wirklich aufreicht, sich wirklich müht, aber man merkt es manchmal in gewissen Situationen, dass einfach diese Mannschaft nicht diese Qualität hat und dauerhaft, um das abzurufen, um dann wirklich diesen letzten Schritt gehen zu können.
Ja, absolut. Also es ist zäher Handball, der in Göppingen gespielt wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist kein wirklicher Fortschritt zu erkennen und ich bin gespannt, wie das dann weitergeht zur neuen Saison, wenn dann ein neuer Trainer mit am Start ist und es dort weitergeht.
Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kurze Pause, kommen gleich nochmal zurück, haben noch ein paar weitere Themen zu besprechen, auf jeden Fall noch die Rhein-Neckar-Löwen, da möchte ich noch über einen Mann auf jeden Fall sprechen und dann haben wir natürlich noch die Handballerwahl und noch eine sehr spannende Personalie, aber das vielleicht mehr hier bei Anruf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, wir sind zurück. Bahnhof im Handball-Talk. Und wir haben gerade über mühseligen Handball gesprochen. Das war auch mit Sicherheit keine Handball-Leckerbissen, den wir dort in Baling gesehen haben. Es war ein Duell auf Augenhöhe zwischen Baling und den Rhein-Neckar-Löwen. Am Ende gewinnen die Rhein-Neckar-Löwen aber mit 33 zu 31. Robin, eine Partie, wo ja, viel Kampf mit dabei gewesen ist und wo ich vor allen Dingen der von uns kritisierte, Janik Kohlbacher mal wieder geliefert hat, 8 Tore, klar, 4 Fehlversuche auch gehabt, das darf ich nicht unerwähnt lassen, aber das war mal wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, den haben sie gesucht und der war einfach nicht aufzuhalten, dieser Partie.
Ja, also alle können sich gerne nochmal die Folge von letzter Woche anhören. Da haben wir gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen müssen in irgendeiner Art eine Reaktion zeigen und zwar auch emotionaler Natur. Das ist unter der Woche in der Euroleague schon passiert und Jetzt ist es auch bei so einem Kampfspiel in Baling, die gerade 2 Spiele nacheinander gewonnen haben und wirklich on fire da unten im Abstiegskampf waren und richtig heiß waren und bei weitem nicht schlecht gespielt haben. Ne? Also wir haben keine handballerische Feinkost gesehen, aber die erwarte ich von Baling auch nicht, sondern Baling hat gekämpft. Und diesen Kampf haben die Rhein-Neckar-Löwen die letzten Wochen, Woche für Woche nicht angenommen. Ja, gegen Lengo standen die 15 Minuten vor Ende und haben sich aufgegeben. Aber jetzt ist scheinbar irgendein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich glaube, dieser Sieg einfach in der Europa League war so wichtig. Und das trägt sich jetzt fort, das zieht sich jetzt durch. Und ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, dass sie relativ okay und gut Handball spielen können. Und dazu aber auch ein bisschen Emotionalität nicht schaden kann. Und die bringen sie jetzt wieder auf den Platz. Und das haben sie hier ja wirklich gut gemacht. Janik Kohlbacher, krass, ey, 8 von 12, 8 Tore, stark, ne, dass die Rhein-Neckar-Löwen gut über den Kreis spielen können, wissen wir. Aber 8 Tore musst du auch erstmal werfen. Viel kritisiert, aber wenn er 8 macht, darf er auch 4 mal werfen, ganz ehrlich. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wer für mich einfach sensationell unterwegs ist, den wir ja zu wenig meiner Meinung nach besprochen haben, da die Rhein-Neckar-Löwen nicht rausgekommen sind aus diesem Sumpf, aber der seit der Europameisterschaft Patrick Krötzli ersetzt und wieder zurück in der HBL, das ist Tobias Weichmann. Der hat 9 von 10 gemacht. 9 von 10, der hat in der 3. Liga bei Amstetten gespielt, war dann komplett vereinslos eine halbe Saison lang, hat sich fit gehalten, in Anführungszeichen, aber wie der sich fit gehalten hat, weil der hat ja bei seinem Comeback auch schon 6 oder 7 Hütten gemacht. Im letzten Spiel auch, also der griff konstant seine 4, 5 Tore, jetzt sind es mal 9 gewesen. Also der ist, also wenn nie weg gewesen wäre, meiner Meinung nach. Es ist bockstark, wie der sich präsentiert und wie fit der noch ist und wie der die Dinger da reinzimmert. Und ja, spricht für sich, dass er direkt 7 Meter werfen darf, ne? Und dann 100%-Quote zeigt. Also ja, die haben ja auch noch jemanden wie Juri Knorr, der ja auch jetzt nicht der schlechteste 7-Meter-Schütze ist.
Definitiv nicht. Also das, muss man sagen, das macht er wirklich, als ob er wie Knie weg gewesen wäre. Also du merkst ihn einfach nicht an, also dass er das eigentlich nicht gespielt hat. Macht ganz, ganz viel Spaß, ihm dazu zu schauen. Und du hast gerade schon Juri Knorr angesprochen. Und ich weiß, ich will ihn nicht kritisieren, aber ich habe mir dieses Spiel angeschaut, auch gerade in der 2. Halbzeit vor allen Dingen. Und ich hatte echt das Gefühl, scheiße, Juri Knorr braucht ganz dringend Auszeit. Der wirkt so müde, so angeschlagen und war auch total mutlos. Ich glaube, ich habe von ihm in der 2. Halbzeit nicht einen einzigen Wurf gesehen. Und das war ein Bild, was mich doch schon ein bisschen erschrocken hat. Weil wenn wir jetzt schauen, Mitte März ist Olympia-Quali. Da soll Juri Knorr spielen in der Form. Das ist für die Nationalmannschaft kein gutes Zeichen.
Ja, total, das den K.O., ne, ist komplett.
Jetzt merkst du ihn sofort an, der kann nicht mehr, der ist kaputt.
Also, Ich hoffe, dass es Sebastian Hinze irgendwie auch erkennt, einfach mal. Aber die Löwen werden es nicht erkennen, beziehungsweise nicht die Chance haben, weil sie keine Alternative haben.
Ja, das ist das Problem.
Und dann wird es richtig bitter für Deutschland bei der Olympia-Quali. Weil so Gegner wie Österreich und Kroatien, die reiben sich die Hände, wenn die das sehen.
Ja, das glaube ich auch.
Ne? Weil die spielen so ekelhaft aggressive Abwehr. Das ist, also gerade die Kroaten, die werden den auffressen, wenn er da nicht mit 100% fit, also 100% fit da ankommt, dann sieht er keinen Stich gegen so hochemotionalen Gegner. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen tun sich meiner Meinung nach aber auch nicht riesen Gefallen damit, ihn so aufzureiben. Aber du siehst es nicht nur bei Juri Knorr, meiner Meinung nach, du siehst es auch bei Niklas Kekelöcke, den wir ja auch im Interview hatten, zu Gast hatten. Die Quote von Niklas Kekelöcke wird schlechter und schlechter seit der Europameisterschaft. Jetzt hat er 4 von 12 gezeigt. Das sind 33%. Das ist heftig.
Ja, und ich finde, du hast in diesem Spiel gesehen, in dieser zweiten Halbzeit, wo, lass mich lügen, da hat kaum einer aus dem Rückraum geworfen. Also vielleicht mal einen Davidson, das war vielleicht der Einzige, der sich wirklich mal einen Wurf genommen hat, aber ansonsten haben sie natürlich auch, es konnten auch natürlich viele beim Kreis spielen, weil Kohlbacher immer irgendwie frei war, das haben sie auch gut gemacht, haben ihn immer gut freigespielt, aber da war so wenig Wurfpotenzial, Würfe aus dem Rückraum von diesen Rhein-Neckar-Löwen, weil einfach natürlich, klar, Verletzungen spielen natürlich eine Rolle, ne? Einige kommen von langen Verletzungen zurück, beispielsweise Jaganjac, der kann ja noch nicht bei 100% sein, dass der da, keine Ahnung, 20 Minuten Angriff spielt, das ist ja auch komplett legitim, aber also ein Forsell Scheffert finde ich offensiv bisher eine komplette Enttäuschung.
Eine Vollkatastrophe im Vergleich zur letzten Saison, eine absolute Vollkatastrophe im Vergleich.
Und den Corona auf Rückraum rechts kannst du auch leider in der Pfeife rauchen.
Ja, also es ist, ich weiß nicht. Muss man mal ein bisschen irgendwie auch vorstellen, dass da auch nochmal die Mannschaft, sag ich mal, neu ausgerichtet, also aufgestellt wird zunächst. Wenn im Hintergrund schon schwer gearbeitet wird.
Ja, Martinovic kommt ja. Also das ist ja auf jeden Fall hilfreich, ne? So, dass du da zumindest noch jemanden dazu bekommst. Also, obwohl ja natürlich dein Kicklück natürlich gehen wird, dann zuerst gefällt es bekannte wird, aber ich glaube, Martinovic könnte vielleicht dann nochmal ein bisschen Entlastung vielleicht schaffen und gucken mal, wie wir da so ein bisschen rangehen. Lass uns auch natürlich über die anderen Spiele sprechen. Hannover. Ja, auch mit ein paar deutschen Spielern mit dabei. Also Justus Fischer hat zwar sich angemerkt, da hat natürlich nicht so viel gespielt wie Juri Knorr, aber ich finde, es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und auch da war keine einfache Aufgabe beim BHC, die natürlich auch dringend Punkte brauchen, stehen auch nur knapp über einem Strich. Aber das hat wirklich Hannover dann auch ruhig gespielt, auch wenn es in der ersten Halbzeit nicht gut gewesen ist, aber sie haben sich dann halt gesteigert. Und dieser Schritt dann halt, das ist der Schritt zum Top-Team. Du musst nicht immer Rang spielen, aber wenn du es gewinnst, ist am Ende scheißegal. Dann interessiert das Ergebnis am Ende keinen mehr.
Gut, großartiger Auftritt, total souverän, Pflichtaufgabe in Wuppertal erfüllt gegen den BHC, Krise des BHC damit zur ja, ausgewachsenen, recht gravierenden Krise gemacht, weil das sind nur noch 2 Punkte Rückstand, Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ja, akuter war es nie, würde ich behaupten, für den BHC. Und ich finde es halt großartig zu sehen, dass sich irgendwie Fischer Uschins und Hanne für 14 Hütten verantwortlich zeigen, also für die Hälfte der Tore. Das macht einfach Bock zu sehen, wie Christian Prokop, Dankeschön.
Bitteschön, ich wusste nicht, worauf du hinaus wolltest.
Ja, doch, auf ihn wollte ich hinaus. Christian Prokop, den Jungs das Vertrauen schenkt und sie spielen lässt. Ich glaube, im Herzen ist er immer noch ein kleiner Bundestrainer und lässt die so viel Spielzeit und lässt sie spielen und zusammen da auf der Platte zaubern. Und tut dem deutschen Handball meiner Meinung nach damit etwas sehr Gutes.
Ja, definitiv. Also, das merkt man den Jungs an. Die haben viel Spielfreude, viel Spielwitz und übernehmen auch einfach Verantwortung. Zumal auch deren Konkurrent jetzt auch nicht immer fehlerfrei reagieren. Branko Vujovic 2 von 6 in der Quote gewesen. Ein Kulisch 2 von 4. Ja. Die sind gute Entlastungen auf jeden Fall, aber man hat auch immer mal wieder technische Fehler halt mit da rein. Das ist halt dann nicht immer ganz so schön damit anzusehen. Also von daher können sie dann auch die Fehler dann auch nutzen, um selbst halt Werbung für sich zu machen. Das funktioniert wirklich, wirklich sehr gut. Ersten Sieg des Jahres werden abschließend eingefahren. HSG Wetzlar, 27-26. Wichtiger Sieg für die Wetzlar, nachdem sie ja wirklich 2 Spiele hatten, die nicht ganz so gelaufen sind in diesem Jahr, ne, mit der Niederlage in Stuttgart, mit diesem also diesen 16 Toren vor anderthalb Wochen daheim nur gegen Baling, haben sich jetzt ein bisschen gesteigert, aber muss man auch einfach sagen, Erlangen, also da sieht es auch alles andere als rosig aus.
Definitiv, also Erlangen und der BHC taumeln, finde ich, so durch die Saison wirklich. Also das ist, für mich sind die beiden Mannschaften sehr, sehr ähnlich, wenn ich sie mir so angucke, muss ich sagen, sie sind einfach auch schwach besetzt, ganz einfach. Beim BHC gucke ich mir an, wie bei Stutzke in Erlangen, sehe ich da so ein, weiß ich nicht, den kann man als Äquivalent in Erlangen sehen, vielleicht so ein bisschen das Heidi, würde ich sagen, der auch immer eine fatale Quote spielt, auch gleiche Position, muss viel spielen, weil Simon Jeppsson auch einfach nicht so die Saison hat, wie er sie letzte Saison hatte. Ne? Und Simon Jeppsson, glaube ich, hat einfach so eine, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber vielleicht auch ein Ablaufdatum, sage ich mal, was die Qualität im Top-Level in der oberen Etage der ersten Handball-Bundesliga angeht. Ne? Der war Erlangs Lebensversicherung lange Zeit, ist auch immer noch für seine 4, 5, 6 Tore pro Spiel gut. Aber ja, es klappt einfach nicht mehr so ganz, das ganze Spiel an ihm auszurichten. Und ja, da zahlen sie jetzt die Quittung für. Wetzlar hat sich da natürlich irgendwie durchgekämpft in Erlangen, das Ding gewonnen. Konnte sich auch einen bockstarken Rückraum verlassen. Ne? Also Stefan Kawor, Dom Novak und Lenny Rubin haben zusammen 17 Tore gemacht. Ne? Von Rückraum rechts respektive Rückraum links. Ja, wenn du die Shooter am Start hast, dann funktioniert das. Also dann kannst du freischießen und vor allen Dingen haben alle drei ja auch über 60% Quote. Und das ist dann schon irgendwie so der Weg zum Ziel, während ja gerade Lutz Heine genannt hat, der irgendwie mit einer 28er Quote da auf Rückraum links steht und Simon Jeppsson auch nur gerade so die 50% knackt.
Ja, es ist, ich glaube, die von dir angesprochenen Wetzlarer Spieler, dieses Triumvirat ist so ein bisschen wirklich die Lebensversicherung einfach offensiv. Also du merkst sofort, wenn die keine gute Quote haben, hat Wetzlar offensiv einen schlechten Tag und verlieren meistens. Das ist einfach so, weil sie sind so brutal abhängig von diesen drei Leuten einfach nur. Das ist schon, das ist schon riskant. Ich meine, immerhin, sie haben jetzt 21 Punkte. Alles cool, sind relativ weit weg. 8 Punkte Vorsprung, wie gesagt, auf den Abstieg dran. Das sah schon mal schlimmer aus in der Saison. Aber sie haben jetzt ein bisschen gefangen, halten sich jetzt ein bisschen und ist für sie ganz gut, dass man da wieder Punkte holen kann, aber natürlich, ja, also dauerhaft wird das auch nicht funktionieren in der nächsten Saison, also da muss man schon mal gucken, dass man den nächsten Schritt geht und ich bin bei Erlangen bei dir, das ist für mich teilweise zu sehr Zerstörerhandball, sage ich es jetzt mal so, also das ist kein schöner Handball anzuschauen, es sind da Leute mit dabei, wie einen Firmenhaler mit Zechel oder auch einen Steiner, die alles überragende Abwehrspieler sind, aber halt keine ausgewiesenen Offensivexperten. So, Zechel kann einmal Tore machen, auf jeden Fall, aber Vierenhaber ist halt nicht diesen nächsten Schritt gegangen. In Erlangen, den ich erhofft hatte von ihm, dass er offensiv da wirklich eine Rolle spielen kann, weil er wirklich defensiv schon immer herausragend ist, das muss man einfach so sagen, aber reicht halt nicht in dem aktuellen Handball, dass man nur defensiv gut ist. Man muss halt auch offensiv Tore erzielen und das ist halt etwas, was mir bei Erlangen halt abgeht, weil du halt nicht diesen Torlieferanten halt hast, der dir halt in jedem Spiel mindestens 5 Boden halt liefert. So, und das merkst du halt diese Offensive an. Ist halt viel Stückwerk mit dabei und hoffen, dass irgendjemand mal irgendwie einen überragenden Tag erwischt und dir vielleicht mal 7 Boden einwirft und dann vielleicht mit ein bisschen Glück, Torhüterleistung, guter Abwehr dann vielleicht so ein Spiel gewinnen kannst. Das muss man sich sicher mal ein paar Fragen stellen in Erlangen. Gut, dann würde ich diesen Teil mal schließen. Machen jetzt letzte Mal Pause, kommen gleich nochmal zurück. Handball. Welthandballer wollen wir auf jeden Fall ansprechen, noch einen Wechsel und dann das eine andere Thema, aber deswegen bleibt dran hier bei Anruf einmal Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück und wollen natürlich nochmal den einen oder anderen Blick werfen und so ein bisschen international beschäftigen und wollen erstmal, bevor wir zur Handballerwahl kommen, die es ja jetzt wieder gibt, über eine Personalie sprechen, die diese Woche aufgeploppt ist, Robin, wo wir uns vielleicht so ein bisschen so Stirnrunzel bekommen haben als neutrale Beobachter. Wir erinnern uns ja daran, Magnus Röth ist ja gegangen, wollte wieder in die Heimat gehen, nach Norwegen, in Kolstad. Wir wissen, Anfang des Jahres oder Anfang der Saison große finanzielle Sorgen gehabt, im Sommer fiel es überhaupt stattfinden. Und was soll man sagen, nach einem Jahr geht Magnus Röth wieder und geht jetzt nach Westbrem. Ein bisschen nach Czechet, so ist richtig. Ich glaube, er hat in Flensburg viel Kredit verloren mit diesem Wechsel.
Ja, ein Schelm, wer Böses denkt, dass dieser Mann dem Geld folgt. Und das scheint in Kolstadt jetzt auf einmal doch nicht mehr so ganz da zu sein. Also geht es weiter nach Schegge, die zur neuen Saison ja scheinbar auf eine Goldader gestoßen sind und die Schatulle mal ganz weit öffnen und Spieler wie Gottfriedsson, Locken, jetzt Röth unter Vertrag genommen haben. Also Schegge ist auf einer Mission und will da was aufbauen. Magnus Röth, meiner Meinung nach unbestritten ein ganz, ganz starker Handballer, würde ich als Teammanager jedoch niemals verpflichten, aufgrund viel zu hoher Verletzungsanfälligkeit. Der gute Mann hat sich ja bei jedem großen Turnier gefühlt irgendwas richtig zerscheppert und fällt in meinen Augen einfach viel zu lange immer aus, wenn ich ehrlich bin. Der Mann ist mehr verletzt, als er spielt.
Und man muss halt auch sagen, diese überragenden Leistungen hatte er zuletzt halt auch nicht mehr in dieser Konstanz. Und da weiß ich halt nicht, ob das dann reicht, um in Sedgett diesen nächsten Schritt zu machen, den man gerne hätte. Janos Marston geht ja auch dorthin im Sommer. Nach seinem einjährigen Ausflug in Magdeburg geht er auch zu diesem ungarischen Topclub, die endlich dann auch Westbrem von diesem Nummer 1 Platz dauerhaft in Ungarn wegstoßen wollen. Aber dass dann reichen wird, wird man da mit Sicherheit mal beobachten müssen. Aber das war doch schon etwas, wo ich zumindest mal geschluckt habe, als ich das gesehen habe. Ja, schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Robin, lass uns dann auf die Handballerwahl zu sprechen kommen. Wir erinnern uns, 2022 gab es die nicht, ohne irgendeine Kommunikation in diesem Bereich. Jetzt gibt es sie wieder für das Jahr 2023. Ich möchte jetzt nicht auf die Gründe eingehen, warum ich es jetzt kombiniert habe, aber ich wollte auf jeden Fall auf 23 eingehen. Neues Format. Man darf als Fans mit abstimmen. Es gibt dann noch eine Jury und auch entsprechend andere, die mit abstimmen dürfen. Also es wird quasi in einen Dreier, also aus drei Kategorien, wenn ich stimme, zusammengefügt, um dann die Leute zu küren. Drei Leute sind jemals ausgewählt und um nicht böse zu sein, aber bei der Auswahl kann man schon eine gewisse Tendenz erkennen, wer vielleicht da seinen Finger im Spiel hatte, will ich jetzt mal behaupten.
Es ist ja total beliebig, einfach diese drei Namen gefühlt zu
deinem. Ja, ist wirklich so.
Das weiß ich nicht. Und dann darfst du ja auch nicht vergessen, dass, so wie ich das verstanden habe, in den Wettbewerbe und Spiele, die in der Anfangsphase 2024, also die Europameisterschaft, nicht in die Entscheidung über die Preisvergabe für den Weltballer 2023 mit einfließen darf. Wie kann man das denn irgendeinem Fan vorschreiben?
Ja, und vor allen Dingen, wie kannst du dann so nominieren? Weil wenn du
schmeißt den besten Torhüter der Europameisterschaft, hey, ich freue mich total, dass Andi Wolf als Welthandballer nominiert ist. Aber wenn du sagst, du kannst Anfang 24 die Europameisterschaft nicht mit reinnehmen, schmeißt dann aber den besten Torhüter der Europameisterschaft mit rein und dazu packst du einfach noch den Weltmeister und MVP-Kreisläufer Ludovic Fabregas dazu. Und der Einzige, der da wirklich meiner Meinung nach vollkommen verdient drin steht und bei den Männern, ist halt Matthias Gitzel, der für mich das Ding auch gewinnen wird. Also gehe ich schwer von aus, wenn sich da Jury-Fans und Co. einig sind und die Augen einfach aufmachen über das Jahr 2023, dann ist es Gitzel, weil er der beste Handballer im Moment auf der Welt ist, ganz einfach von was die Entscheidung von Spielen angeht, was die Torquote angeht, einfach alles. Also das gesamte Paket passt in meinen Augen da total. Klar, ich freue mich für Andi Wolf, aber ja, Bild die Zusammenstellung.
Ja, absolut wild. Also das war wirklich so, also man hat ja den Eindruck, dass es sehr von der EM 2024 beeinflusst wurde bei den Männern. Absolut. Also weil wir lieben Andi Wolf und Andi Wolf hat ein tolles EM-Turnier gespielt, aber wir dürfen halt nicht vergessen, der hat halt fünf Monate im 2023 nicht gespielt wegen seiner Bandscheibenverletzung.
Ja, komplett irre. Also wurde das einfach vergessen?
Frage ich mich auch. Also war ja schon sehr verwunderlich, dass man einen Spieler nominiert, der nicht mal das ganze Jahr gespielt hat, zur Verfügung gestanden hat. Klar, hat gute Leistung gezeigt, möchte ich ihm gar nicht absprechen, hat auch Champions League gut gehalten, auch bei sich beim Club in Polen, hat auch gute Leistung gezeigt, aber also für mich muss ein Spieler dann auch dann komplett dauerhaft die ganze Jahr überspielen. Und da hast du ja auch noch mit einem Emil Nielsen jemanden, der auch brutal gehalten hat in dem vergangenen Jahr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Klar, hat natürlich nicht die WM gespielt. Liegt auch daran, dass natürlich entsprechend andere Leute da auch ganz oben mitgespielt haben, aber ein brutales Jahr gespielt. Also auch noch andere Spieler nehmen. Also du ist jetzt nicht, also bei den Top-Teams laufen nur andere Spieler rum. Der Magnusson kann man drüber sprechen, wobei natürlich auch da Verletzungs gewesen ist. Christiansson vielleicht auch noch ein Name, auch wenn natürlich auch da Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Also da gibt es mit Sicherheit auch andere Namen, die ich eher als einen Fabregas dort sehen würde, wobei vielleicht ihn eher noch als Wolf. Und ja, es wirkt schon sehr nach EM 2024, zumindest bei den Männern. Also bei den Männern, für die Männerwahl, Frauen ist ein bisschen was anderes, aber bei den Männern sieht es doch schon sehr danach aus, dass man einfach 24 Eindrücke genommen hat.
Absolut.
Aber wir wollen natürlich auch mit anderen Deutschen sprechen. Es gibt ja nicht nur die Männer und Frauen, wie es sonst immer gewesen ist, sondern auch die neuen Jugend-Awards, wie es so heißt. Spieler, die 22 oder jünger sind. Bei Juri Knorr wurde das aber nicht ganz so genau genommen, würde ich jetzt mal sagen. Denn er ist ja jetzt schon 23 Jahre alt. Und
ich glaube, wenn die Leistungen von 2023 gelten, war Juri Knorr, glaube ich, irgendwann in 2023, irgendwann mal 22.
Ja, ist im Juni, 5. Juni hat er Geburtstag.
Ja.
Also von daher.
Dann muss er da erstmal rumrechnen, dann fällt das dann noch mit rein. Es steht außen vor, dass er es verdient hat. Also die Nominierung brauchen wir nicht anfechten. Ne?
Definitiv nicht. Man
hat den schwierigsten nationalen Pokal gewonnen, den man gewinnen kann, weil der DFB-Pokal, würde ich behaupten, also der ist fast schwerer zu gewinnen wie die European League, meiner Meinung nach, gefühlt, was die Qualität der Spiele angeht.
Tolle WM gespielt, darf man auch nicht vergessen.
Tolle WM gespielt und hat eigentlich auch eine ganz gute EM gespielt, auch wenn die nicht mit rein war.
Das stimmt. Die anderen noch, Nils Lichtlein als MVP der U21 WM, auch nicht unbedingt überraschend, zumal er auch dann die Spielzeit bekommen hat bei den Berlinern, wo er auch überzeugen konnte. Und dann noch Elias Elefantzgebegutu oder Shipagutu, so ist er richtig, der ja auch bei der U21 WM überzeugt hat und auch noch in China gute Leistung gezeigt und vorher dann noch in Schweden. Also da kann man es dann auf jeden Fall auch nachvollziehen und ich denke, das läuft doch schon ein bisschen auf Knorr hinaus. Also es würde mich schon wundern, wenn es da einer der anderen zwei schaffen würde.
Ja, wobei Skipagutu natürlich auch richtig weggehypt werden kann durch
den Aufbruch
der Fähringer bei der Europameisterschaft.
Also ich glaube, alle Fähringer, die auf der Insel wohnen, werden komplett für ihn tippen.
Ich glaube, das könnte passieren. Vielleicht finden die auch noch mit zwei, drei verschiedenen E-Mail-Adressen den einen oder anderen doppelten Zugang zu dieser Abstimmung.
Wirklich,
verrückt genug, glaube ich, sind sie dafür.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wie das mit doppelte Wahl aussieht, aber das wäre mit Sicherheit noch eine Möglichkeit, dass man jeden Tag wieder dafür abstimmt. Das werden wir vielleicht noch beobachten können. Aber ja, also ich glaube, die ganze Insel wird auf jeden Fall für ihn stimmen. Sind zwar nicht viele, aber auf jeden Fall würden alle für ihn stimmen. Und ich glaube, er hat auch viel Sympathien gesammelt. Also von da kann man schon vorstellen, dass es noch der eine oder andere gibt, der halt sagt, ach, keinen Bock auf Deutschland. Nicht mal irgendjemand anders. Und da ist halt Shipagutu der Einzige, der noch sonst ist. Und ja, auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, bei den Frauen, bei den Juniorinnen, gibt es ja auch eine Möglichkeit, eine Deutsche zu wählen. Mit Viola Leuchter, die ja auch bei der WM überzeugt hat, ist reingekommen ist, gute Leistungen gezeigt hat und auch entsprechend auch für honoriert worden ist. Würden wir natürlich wünschen, die Konkurrenz mit Lena Gradveu und Charlotte Klovea ist, oder Kolevova, so ist richtig, natürlich nicht so, nicht ohne. Also da muss man mal gucken, ob sie es reichen könnte, aber wenn würde man es auf jeden Fall. Schade natürlich, dass sie gerade so ein bisschen verletzt ist. Das kann natürlich jetzt, zumindest im aktuellen Bild, das man ja jetzt hat von den Spielern oder Spielerinnen, natürlich ein bisschen nachteilig sein. Aber aufgrund der Leistung bei der WM auf jeden Fall ein Name, der ja noch vielleicht in den nächsten Jahren auch noch aufploppen könnte. Mit 19 hat sie ja noch ein paar Jährchen, wo sie dann auch noch gewählt werden könnte.
Ja, absolut. Vielleicht noch kurz so diese Fanabstimmung, die ist ab heute tatsächlich, 26. Februar, wo wir aufnehmen, geöffnet, ganz normal auf der, ich glaube, auf der IAF-Homepage
ja.
Kann man abstimmen und die ist dann 2 Wochen lang offen. Bis Montag, den 11. März und ja, von unserer Seite ganz klar der Aufruf, Viola Leuchter.
Auf jeden Fall.
Meiner Meinung nach.
Ja,
ob er jetzt Andi Wolf und Juri Knorr wählen wollt, ist mir egal. Mach mal Viola Leuchter pushen.
Auf jeden Fall, das sollten wir auf jeden Fall tun. Würde mich für Sie sehr freuen. Zumal auch da jetzt ja auch die EM-Qualifikation in dieser Woche ansteht für die Damen, wo wir natürlich auch genau drauf schauen werden. Gegen Slowakei geht es dort. Und nicht unerwähnt sollen wir auch das Ergebnis aus der Handball-Bundesliga der Frauen lassen, weil das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. vom Sonntag, das Spiel VfL Oldenburg gegen die HSG Bad Wildungen-Weipers. 48-34. 82 Hütten ist, wenn ich das richtig, richtig gesehen habe bei den Kollegen, Rekord für die Frauen-Bundesliga mit meisten Toren in einem Spiel. 82 Tore muss auch erstmal zielen in 60 Minuten. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Quote auf jeden Fall.
Ja, also, verteidigen war da nicht.
Nee, das war nicht mit verteidigen. Wobei, man darf nicht vergessen, das überrascht auch schon, es gab insgesamt 19 Torhüterparaden.
Gegenstöße läuft, dann wirst du aus Versehen auch manchmal die Torhüter ab.
Ja, das stimmt.
Nicht. Also, ja, aber das ist krass.
Ja, war schon brutal, ja.
Ja, toll, aber ist auch mal cool, so ein Spiel. Also, ich mag ja beides, muss ich sagen. Ich mag solche High-Speed-Spiele, High-Scoring-Games, wo ein Tempo-Gegenstoß nach dem anderen gelaufen wird oder zweite Welle die ganze Zeit gespielt wird. Aber ich mag natürlich auch so eine krasse Abwehrschlacht. Wo es dann echt ordentlich auf die Substanz geht. So, also ich habe jetzt nicht mehr groß drüber gesprochen, aber Lemgo Gummersbach, ne, das war ja ein 23-26. Ja. Das ist ja das komplette Gegenteil zu dem Spiel, dann, was wir da in der Damenbundesliga gesehen haben. Aber ich mag beide in dem Spiel. Das ist cool.
Ja, und wenn wir gerade über Handball-Bundesliga der Frauen sprechen, müssen wir auf jeden Fall über das sprechen, was in Bietigheim passiert ist. Es stand zwischenzeitlich mal 18-8 für die SGBB Bietigheim gegen den THC und dachte so, okay, Topspiel war nix. Falsch gedacht, was die Thüringer dann für eine Aufholjagd gestartet haben. Wirklich richtig, richtig stark. Tolle Performance gezeigt. Am Ende reicht es dann noch zum Punkt 27-27. Also das war auch wirklich absolut verrückt, zumal ja sie dann sogar noch zurückgelegen sind, die Bietigheimerinnen, lange noch 3 Minuten vor Schluss oder 2 Minuten 10 vor Schluss haben sie das 6-27 kassiert. Bitter natürlich, dass es dann nicht ganz gereicht hat für den DHC, um dieses Comeback zu machen, aber auch das, also absolut wilde Partie, muss man einfach sagen, und Hut ab vor dem THC, der sich wirklich reingefeitet hat, denn das Partie war eigentlich verloren, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, Bietigheim hat in den letzten 5 Jahren nicht so schlechte 30 Minuten Handball gespielt.
Vermutlich nicht.
Also es ist ja irre, ne, dass sie vom 18-8 irgendwie noch 7 Tore von da an noch 9 Tore werfen. Ne? Das ist ja, also die haben ja teilweise, die werfen ja auch 10, 15 Mal die Saison über 40 Hütten. Und dann werfen sie da auf einmal nur noch 9 Tore gegen THC. Also das war wirklich Beton angerührt. Irre Vorstellung, also ein beklopptes Spiel.
Ja, definitiv. Hat ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen, aber es war wirklich absolut verrückt. Also muss man sagen, also wer es hier nicht getan hat, gerne mal Highlights anschauen. Das war wirklich, wirklich irre. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir wünschen euch, hoffentlich, dass es gefallen hat. Dürft uns natürlich gerne Rezensionen schreiben. Wir legen natürlich auch ans Herz, unsere Podcast-Specials zu hören. Da hat ja der liebe Kollege Robin noch eins gehabt zum Thema Handball-EM und natürlich so ein bisschen auch mal Mediendaten sich mit beschäftigt. Sehr empfehlenswert, wenn ihr euch da noch ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen wollt. Gibt es bei dem Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns natürlich auch abonnieren sollt und uns auch Rezensionen schreiben könnt. Möglichkeiten, dürft ihr uns auch folgen auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anruf findet ihr uns dort jeweils und dann gibt es uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.